Ja, das zweite Thema von unserem Bibeltag ist eigentlich ein wunderschönes Thema, finde ich, das mich immer wieder auch angesprochen hat und anspricht: mit ganzem Herzen dem Herrn dienen, das Vorbild Kalebs. Wir finden ja im Alten Testament immer wieder solche Menschen Gottes, die uns ein Vorbild sein können, die uns anspornen durch ihr Leben, durch ihren Glauben, durch ihren Gehorsam, ihre Hingabe. Und einer von denen, die da wirklich ganz bemerkenswert sind, finde ich, ist dieser Kaleb. Und wir wollen vielleicht am Anfang mal lesen aus Josua 14, die Verse ab 6 bis 15, wo dieser Kaleb uns vorgestellt wird. Das Buch Josua, 14. Kapitel ab Vers 6. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh-Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh-Barnea aussandte, das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Ja, vielleicht ein paar Rückgriffe auf die Geschichte, damit wir das auch richtig einordnen können. Die Situation, in der wir das im Buch Josua lesen, war die, dass Josua mit dem Beistand des Herrn, in der Kraft des Herrn, mit diesem Heer Israels, den ganzen militärischen Widerstand der Kanaaniter gebrochen hatte. Er hatte die festen Städte, diese burgenhaften, wehrhaften Städte zerschlagen und geschleift, und das Land war offen vor den Kindern Israels, aber es war noch nicht eingenommen. Ja? Jetzt hatte jeder sein Erbteil bekommen nach der Weisung Gottes durch das Los, den Bereich in dem Land der Verheißung, den jeder Stamm einnehmen und besiedeln sollte. Und sie hatten die Aufgabe, diese Kanaaniter, diese blutrünstigen Götzendiener, auszutilgen. Ja, den Rest der Bevölkerung Dorf um Dorf, Landstrich um Landstrich einzunehmen für das heilige Volk Gottes und die Kanaaniter daraus zu vertreiben und zu vertilgen. Und das war genau die Aufgabe, an der Israel gescheitert ist, an der eigentlich eine Glaubensprüfung passiert ist, wo die ganzen Stämme Israels, die ja zum Teil wirklich kampferprobt und stark waren, gescheitert sind. Wir lesen zum Beispiel, dass Juda in seinem Erbteil einen Teil nicht einnahm, weil sie Angst hatten vor den eisernen Streitwagen ihrer Feinde. Ja? Dann haben sie lieber den Kampf gelassen und haben eben diesen Teil, den Gott ihnen zugeteilt hatte und wo Gott ihm geboten hatte, reinigt es von den Feinden, haben sie einfach dem Feind überlassen und gesagt: Nö, wir schließen einen Kompromiss mit unserem Gegner, wir nehmen das nicht ein, das ist uns zu viel Stress, würde man heute sagen. Ja, das ist uns zu gefährlich, das wollen wir nicht, das können wir nicht. Und ein Stamm nach dem anderen wird geschildert und es wird gesagt: Sie haben das nicht eingenommen, sie haben das nicht eingenommen, sie haben das nicht eingenommen. Jeder Stamm hat versagt. Ja? Und es war eigentlich eine Glaubensprüfung, das ist unglaublich. Die Israeliten hatten gerade in 5 Jahren erlebt, wie der Herr uneinnehmbare Festungen wie Jericho vor ihnen geschlagen hatte. Durch übernatürliches Wirken sind die Mauern Jerichos zusammengebrochen. Ja, sie hatten erlebt, wie der Feind eigentlich in jeder Schlacht weichen musste und besiegt wurde. Und dann sollten sie den Rest machen, was eigentlich gar nicht mehr so schwierig war. Und dann haben sie gesagt: Wir können nicht. Wir wollen nicht. Lieber schließen wir einen Kompromiss und machen ein Bündnis mit diesen Kanaanitern, als dass wir uns jetzt da noch irgendwelche Gefahren aussetzen und Mühe machen. Ja? Das war also der Hintergrund, dass also der Glaube der Israeliten kläglich versagt hat. Und vor diesem Hintergrund des Versagens und der Untreue steht ein einzelner Mann strahlend als Vorbild im Vordergrund jetzt. Und das ist Kaleb. Kaleb, der Sohn des Jephunnes, er war schon einmal in einer Glaubensprüfung auf der Seite des Herrn gestanden. Und daran erinnert er uns in diesen Eingangsversen. Auch das wollen wir vielleicht uns nochmal in Erinnerung rufen. Im 4. Buch Mose steht diese Geschichte geschrieben, wo das Volk Israel eigentlich vom Herrn an die Grenze des verheißenen Landes geführt wurde. Und der Herr hat gesagt, so, jetzt nehmt es ein. Und da kommt schon das erste Versagen. Die Israeliten sagen, ja, aber eigentlich sollten wir Boten, Kundschafter aussenden. Ja? Der Herr hat ihnen gesagt, ich werde mit euch sein, kein Feind wird euch widerstehen können, geht voran. Und die sagen, nö, Moment mal, erstmal wollen wir mal schauen, ob das wirklich so ist. Ja? Das war Unglaube. Aber der Herr hat in seiner Barmherzigkeit, ist darauf eingegangen. Ja, er hat gesagt, gut, sendet Kundschafter, ist in Ordnung. Ja? Und sie haben Kundschafter gesandt, 12 Kundschafter. Und das war die Elite Israels. Das waren nicht irgendwelche Leute. Das waren Fürsten aus jedem Stamm, die fähigsten, die mutigsten, die militärisch erfahrensten Leute. Und die gingen jetzt und haben dieses Land erkundet. Und dann kommen sie wieder und geben Bericht. Und das war das, worauf jetzt hier der Kaleb angespielt hat. Da gab es 10 Fürsten, 10 Botschafter, die haben dieses Land gesehen und haben gesagt, jawohl, das stimmt, das ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt, aber, das war das Aber des Unglaubens, aber es gibt dort Riesen, die Enakiter, so wie Goliath, ne? So richtige Kriegshelden. Und es gibt dort Festungen mit ganz hohen Mauern und wir sind wie Heuschrecken vor diesen gewaltigen Kriegern. Wir werden vertilgt werden, wir haben keine Chance. Sie haben auf sich geschaut, sie haben mit den Augen des Unglaubens, mit Fleischesaugen gesehen. Sie haben gesagt, wir können dieses Land nicht einnehmen. Wir werden elendiglich zugrunde gehen und unsere Kinder mit uns. Da gab es 2 Botschafter, die haben genau dasselbe gesehen. Aber die haben andere Augen gehabt. Die haben mit den Augen des Glaubens gesehen und die haben gesagt, jawohl, dieses Land, da gibt es Riesen, da gibt es Festungen, aber, das war das Aber des Glaubens, aber, weil der Herr mit uns ist und weil der Herr es verheißen hat, können wir das Land einnehmen. Und diese 2 waren Josua und Kaleb. Und dann hat das Volk eine Entscheidung treffen müssen. Und sie haben eine Entscheidung des Unglaubens getroffen. Sie haben gemurrt und haben gesagt, diesen Josua und diesen Kaleb müsste man eigentlich umbringen. Und wir haben keine Lust, unterzugehen. Gott will uns da elendiglich sterben lassen im Land Kanaan. Wir rebellieren, wir gehen nicht hinein. Das war eine Katastrophe. Das war aktiver Unglaube. Und im Endeffekt war es dann so, dass Gott gesagt hat, so, alle die kriegsfähigen Männer über 20, die sich geweigert haben, in das Land zu gehen, die werden in der Wüste sterben müssen. Sie kommen nicht in das Land, ihr kommt nicht hinein. Aber eure Kinder, von denen ihr gesagt habt, dass sie umkommen, die werden das Land einnehmen. Und dann hat Gott das ganze Volk 40 Jahre durch die Wüste geführt und ja, Kaleb, der damals 40 Jahre alt war, der musste zusehen, wie alle seine Alterskameraden bis auf den Josua umgekommen sind in der Wüste. Aufgrund ihres Murrens und ihres Unglaubens mussten sie alle elendiglich sterben. Ja? Nun war der Kaleb 84 Jahre alt und alle anderen außer Josua waren mindestens 20 Jahre jünger. 40 Jahre jünger, die waren also die, die in der Zeit 20 waren, die, ja gut, die waren da praktisch 60. Ne? Also die 60 oder jünger, eine ganze Generation war ausgestorben. Und er musste als einer, der gehorcht hatte und der gläubig war, mit dem Volk 40 Jahre durch die Wüste mitziehen. Ja? Und trotzdem gibt er hier ein wunderbares Zeugnis. Das wollen wir mal lesen ab Vers 9. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und nun so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen. Das waren diese Riesen. Und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jephunne, Hebron als Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenisiters, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Ja, also eine ganz interessante Begebenheit. Da war dieser Mann Gottes, dieser treue Mann, der Glauben bewiesen hatte und Mut bewiesen hatte damals. Und er wurde 40 Jahre mit durch die Wüste geschickt. Und in diesen 40 Jahren sind ja viele traurige Dinge passiert. Das Volk hat mehrfach gemurrt, ja, wenn wir uns viertes Buch Mose uns angucken. Sie haben sich aufgelehnt gegen den Herrn, gegen Mose. Sie haben hin und her sind sie durch schwere Prüfungen gegangen. Sie hatten nichts zu trinken und so weiter. Und in all dem musste der Kaleb die Züchtigungswege Gottes mit dem Volk Israel mitgehen, obwohl er ja selber eigentlich gar nicht Züchtigung verdient hat. Ja. Und dann sagt er, mit 85 Jahren, meine Kraft ist heute noch genau dieselbe wie vor 40 Jahren. Ja, vor 45 Jahren. Und das finde ich so bemerkenswert. Also, er war innerlich stark geblieben. Er war innerlich frisch geblieben und hatte seinen Glaubensmut nicht verloren, obwohl er viele Prüfungen mitmachen musste. Und man könnte gut sagen, 40 Jahre Wüstenwanderung zu mürben jeden. Ja, machen jeden, zermürben jeden und machen jeden irgendwo fertig, müde, kaputt. Aber dieser Kaleb hatte ein Geheimnis. Er hatte wieder immer noch dieselbe Kraft und hat gesagt, so, und wenn jetzt die Städte zu erobern sind und die Riesen zu schlagen sind, ich bin bereit. Ich will mein Erbteil einnehmen, und zwar ganz einnehmen. Ja? Und Gott hat es ihm auch geschenkt. Und deswegen die Frage ist, was ist dieses Geheimnis Kalebs? Woher kommt diese ungebrochene geistliche Kraft? Und ich denke, das Geheimnis liegt schon ein Stück weit in seinem Namen. Und da gibt es ja auch Bibelausleger, die meinen, Kaleb hieße Hund. Ja? Und das glaube ich zum Beispiel im Leben nicht. Sondern Kaleb kann man auch ableiten von Kol-Leb, ganzes Herz, hebräisch. Ja? Und das glaube ich, dass das der Name Kaleb bedeutet, der Ganzherzige. Der Ganzherzige. Ja, und wenn wir aufgepasst haben auf diesen Bericht, da ist dieses Wörtchen ganz, hat eine Schlüsselrolle gespielt. Ja, kommt mehrfach vor. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Ja, und das sagte Mose auch, du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und dieses ganz ist, denke ich, das Geheimnis der Kraft von Kaleb. Er hat nicht auf sich selbst vertraut, sondern auf den Herrn. Er war von ganzem Herzen für den Herrn Jesus da und der Herr Jesus hat ihm eine Kraft gegeben, die über das Natürliche weit hinausging. Weil natürlich war er auch gealtert im Lauf dieser 45 Jahre. Ja? Sein äußerer Mensch ist verschlissen worden, so wie das bei uns allen der Fall ist. Aber der innere nicht. Das ist das Schöne. Ja? Der innere Mensch ist nicht verschlissen. Er hatte immer noch Kraft. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt 65, ne, werde jetzt auch unter die Rentner gehen formal, wobei ich das gar nicht, mich gar nicht interessiert, ich will dem Herrn weiter dienen. Aber du merkst dann schon, ja, der äußere Mensch, ab irgendwann mal verschleißt er, ja. Also so irgendwann ab Mitte 50 merkst du, jetzt geht's eigentlich körperlich nur noch abwärts. Ja, da nehmen die Wehwehchen zu, man wird schwächer und so weiter. Und da ist es eine Sache, mit dem Apostel Paulus sagen zu können, der äußere Mensch, der wird immer mehr verschlissen, aber der innere wird Tag für Tag erneuert. Was ist das Geheimnis? Dass wir eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus haben, dass wir mit dem Herrn Jesus durch alle Prüfungen, durch alle Nöte und Schwachheiten und Anfechtungen hindurchgehen. Und das hat der Kaleb gemacht. Ja? Und das finde ich so schön. Und ganz ehrlich, das ist auch bei Gläubigen nicht selbstverständlich. Es gibt Gläubige, die im Alter schwach werden, kraftlos und mutlos werden. Und manchmal liegt es daran, dass sie einfach in ihrem inneren Weg an bestimmten Anfechtungen gescheitert sind bzw. Anstoß genommen haben und nicht mit dem Herrn konsequent durch sind. Ja? Das kann sein zum Beispiel Schwierigkeiten in der Ehe. Das kann sein gesundheitliche Anfechtungen, berufliche Misserfolge, wo man dann irgendwo anfängt, bitter zu werden, unzufrieden zu werden, zu murren. Ja, das war ja die Situation von Israel in der Wüste. Die haben immer wieder gemurrt und sich gegen die Führung Gottes aufgelehnt. Und dann verschwindet der Segen. Dann wird dieser Strom der geistlichen Kraft gehindert, weil wir selber uns von dem Herrn, von der lebendigen Gemeinschaft mit dem Herrn abgeschnitten haben, durch unsere sündhafte Verbitterung, Auflehnung, Unglaube, eigenmächtige Entscheidungen. Ja? Und es ist gar nicht so selbstverständlich, durch jede Prüfung mit dem Herrn durchzugehen, sie aus der Hand des Herrn anzunehmen, den Herrn darüber zu preisen, Gehorsamswege zu gehen, Zerbruchswege, wo wir herausgefordert werden, uns selber zu verleugnen. Und wenn wir das tun, dann mag es sein, dass wir körperlich allmählich schwach werden, aber dann wird unser innerer Mensch nach wie vor lebendig und feurig sein und eifrig für den Herrn und wir werden geistliche Kraft haben. Da geht es ja nicht um natürliche Kraft. Ja, die natürliche Kraft versagt in den Dingen Gottes und ist auch gut so. Weil Gott will, dass kein Fleisch sich vor ihm rühme. Ja? Zu sagen, hier, ich bin der Mutige, ich bin der Starke, ich habe rhetorische Begabung, das ist alles nichtig vor Gott. Das zählt nicht. Sondern das Vertrauen auf den Herrn zählt. Und da vielleicht die bekannte Stelle aus Jesaja 40 dazu, die genau in diesen Zusammenhang passt und die der Kaleb auch erlebt hat. Jesaja 40, Abvers 28, da heißt es, weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ja, das war Kaleb. Ja, und das Geheimnis war, dass er nicht auf seine eigene Kraft vertraut hat, sondern auf den Herrn. Und der Herr hat ihm übernatürliche Kraft gegeben. Und die Jünglinge, die vertrauen ganz leicht auf die eigene Kraft. Die strotzen ja noch vor eigener Kraft und Energie. Ja? Und dann merken sie plötzlich, oh, das nützt mir nichts. Ja? In dem Rennen, in dem Wettlauf, dem geistigen Wettlauf Gottes, nützt mir meine eigene Kraft nichts. Ich strauchle und komme außer Puste und bleibe auf der Strecke, wenn ich auf meine eigene Kraft vertraue. Aber wenn ich auf den Herrn vertraue, das gilt natürlich auch für Jünglinge, dann habe ich die Kraft. Dann komme ich ans Ziel. Und das geistliche Leben ist ein Langstreckenlauf, sage ich immer wieder, nicht ein Kurzstreckenlauf. Ja? Und wenn wir einen Langstreckenlauf laufen, dann kommt es nicht darauf an, dass ich jetzt da die ersten 100 Meter den Weltrekord einstelle, weil sonst habe ich für die nächsten 100 Meter keine Puste mehr und keine Kraft. Ja? Sondern da kommt es darauf an, beständig weiterzulaufen, bis das Ziel erreicht ist. Ja? Sich nicht ablenken zu lassen, sich auch nicht zu übertreiben und zu überanstrengen und auch nicht einfach stehen zu bleiben. Ja, wenn ein Läufer mal stehen bleibt, dann ist es viel schwerer weiterzulaufen, ja, sondern einfach beständig mit dem Herrn weiterzulaufen. Und was eben auch ganz wichtig ist für dieses Geheimnis des Kaleb, das ist 2. Chronik 16, Vers 9, eine wunderbare Verheißung des Herrn, wo es heißt, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das finde ich so mutmachend. Also der Herr sucht solche. Er verlangt nach Menschen, deren Herz ungeteilt ihm geweiht ist, auf ihn gerichtet ist, der alles vom Herrn erwartet und nichts mehr von sich selbst. Dahin müssen wir aber erstmal kommen. Ja? Der Mensch erwartet erstmal ganz viel von sich selber und vielleicht vertraut er Gott nur, dass er den Rest vollends gibt. Ja? Aber dass Gott alles geben muss und wir eigentlich mit unseren eigenen Fähigkeiten gar nichts taugen in geistlichen Dingen, das müssen wir erstmal lernen. Ja? Aber der Herr sucht solche, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist, an denen erweist er sich mächtig. Ja, da kann er eine überströmende Kraft geben, die wir von Natur aus gar nicht haben können. Und es ist auch seine Freude, das zu tun, weil dadurch wird er verherrlicht und nicht der Mensch. Ja, und das ist immer wichtig. Und deswegen, das Geheimnis des Kaleb war das ungeteilte Herz, das ganze Herz. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, der muss uns ins Nachdenken bringen. Vertrauen wir dem Herrn von ganzem Herzen? Ist unser Herz ganz auf den Herrn gerichtet oder ist es geteilt? Unser Bruder hat ja diese Stelle aus dem 5. Buch Mose vorgelesen und die ist mir auch wichtig geworden, eben gerade besonders dieses eine Gebot des Schma Israel, Vers 4 bis 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Also, die Betonung liegt auch hier auf ganz, ungeteilt. Ja? Und darin liegt ein Geheimnis. Denn dort, wo wir ein geteiltes Herz haben, kann der Herr nicht seinen vollen Segen schenken. Ja? Ein geteiltes Herz bedeutet, der Herr Jesus ist mir wichtig, aber mein Ego ist mir auch wichtig. Der Herr Jesus ist mir wichtig, aber mir ist auch wichtig, Karriere zu machen, einen guten Ruf zu behalten, den Menschen zu gefallen. Alle möglichen Ziele können wir sozusagen in unserem Herzen tragen, neben dem Wunsch, dem Herrn zu dienen. Und das ist ein geteiltes Herz und das raubt uns den Segen und die Kraft Gottes. Ja? Und da geht es darum, dass ich wirklich bereit bin, den Herrn Jesus kompromisslos an die erste Stelle in meinem Leben zu setzen. Und ihm ganz zu vertrauen. Nicht ein bisschen mir und ein bisschen ihm. Ja? Nicht 50% meiner Energie für die Karriere und 50% für den Herrn. Ja? Sondern 100% für den Herrn, dann wird der Herr auch für den Beruf und die Familie sorgen. Gar keine Frage, das ist ja notwendig. Das, ja? Trachtet, wenn ihr das nach dem Reich Gottes trachtet, ja? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird der Herr euch alles Übrige hinzutun. Da wird niemand Mangel leiden, deswegen, weil er zuallererst und von ganzem Herzen nach dem Herrn trachtet. Sondern dann kann der Herr auf übernatürliche Weise uns segnen und er hat davon die Ehre. Ja? Dagegen, wenn wir unsere eigene Kraft für die Karriere verwenden und nur die Hälfte für den Herrn, dann entziehen wir dem Herrn die Ehre für diesen Bereich, den wir aus eigener Kraft verfolgen. Ja? Und deswegen, dieses ganze Herz ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir aber ehrlich sind und uns vor Gott prüfen, dann haben wir überwiegend, denke ich, ein geteiltes Herz. Ja? Und unser Herz ist da leider trügerisch. Und wir müssen den Herrn auch immer wieder bitten, Herr, zeig mir, wo in meinem Herzen Dinge sind, die dich hindern, die dir die Ehre rauben, die diese ganzherzige Hingabe verhindern. Ja? Und ich denke, das ist ganz gut, wenn wir da mal in den Jakobusbrief schauen. Im Jakobusbrief finden wir einige Dinge gesagt über ein geteiltes Herz. Die sind nicht so schmeichelhaft, aber die sind wichtig. Jakobus 1, ab Vers 5, bekannte Stelle. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Das ist nicht unbedingt das, was wir uns wünschen, oder? Aber der Punkt ist, wenn Unser Herz geteilt ist, wenn wir mehrere Dinge gleichzeitig verfolgen, anstatt ungeteilt für den Herrn da zu sein, dann kann Gott uns seinen Segen nicht so geben, wie er es gerne möchte. Ja? Und deswegen dürfen wir bitten, Herr, reinige mein Herz und schenke, dass es ungeteilt auf dich ausgerichtet ist. Ja? Und dann wird unser Weg beständig, dann ist es nicht so ein Auf und Ab, so eine Berg- und Talfahrt und immer wieder so Seitenabbiegungen, wo man merkt, oh, da habe ich mich verirrt, jetzt muss ich wieder versuchen, den Weg zurückzufinden, sondern dürfen wir geradlinig auf dem Weg des Herrn bleiben und unter dem Segen des Herrn bleiben. Aber dazu gehört eben auch die Prüfung, dass wir erkennen, wo unser Herz vielleicht Götzen hat, andere Dinge, die uns wichtiger sind als der Herr oder gleich wichtig. Und das ist interessant, was wir da in Jakobus 4 finden. Das ist die zweite Stelle, wo der Jakobusbrief von dem geteilten Herzen spricht. Ich lese mal ab Vers 4 in Jakobus 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Sehr oft ist ein geteiltes Herz, dadurch kommt es zustande, dass wir die Dinge der Welt lieb haben und nach den Dingen der Welt streben. Ob das jetzt Anerkennung ist, Erfolg, viel Geld, irgendwelche Dinge groß rauszukommen. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene weltliche Weisheit, ein akademisches Studium. Solche Dinge können Götzen sein, wo die Welt uns gefangen nimmt und dann sind wir dem Herrn untreu. Das drückt dieser Begriff Ehebrecher und Ehebrecherinnen aus. Und dann geht es weiter. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also neutestamentlich sind wir als Gläubige solche, in denen der Geist Gottes wohnt. Und der Geist Gottes hat ein eifersüchtiges Verlangen. Er möchte, dass wir ganz und ungeteilt dem Herrn Jesus gehören und nachfolgen. Ja? Also die Eifersucht des Geistes richtet sich nicht auf sich selbst, sondern auf den Herrn Jesus. So wie der Geist Gottes den Herrn verherrlicht, so ist der Geist Gottes bestrebt, dass wir ungeteilt und einfältig für den Herrn Jesus da sind und leben. Vielleicht können wir da doch auch nochmal aus 2. Korinther 11 diese Stelle lesen, die auch von dieser Einfalt gegenüber Christus spricht, Vers 2 und 3 in 2. Korinther 11. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, sagt da der Apostel Paulus. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Also Einfalt gegenüber Christus bedeutet, dass in meinem Herzen nur eine Person wichtig ist, nämlich der Herr Jesus. Dass ich nichts anderes im Herzen habe als den Herrn und seine Ehre. Ja? Und Zwiespältigkeit ist das Gegenteil von Einfalt. Wenn da noch mein eigenes Ego in meinem Herzen eine Rolle spielt und ich mich selbst verwirklichen will, dann ist die Einfalt nicht da. Ja, und deswegen ist es so etwas Kostbares. Der Feind versucht uns alle möglichen falschen Ziele vor Augen zu stellen, um uns von dieser Einfalt abzulenken. Aber der Herr Jesus und der Geist Gottes wacht mit eifersüchtiger Liebe darüber, dass wir uns dem Herrn Jesus ganz hingeben und nichts wichtiger nehmen als ihn. Und wenn wir ihn von ganzem Herzen lieben und ihm von ganzem Herzen dienen, dann sind wir überreich an allem, was wir brauchen. Dann sorgt der Herr für alles. Ja? Aber wenn wir ihm nicht von ganzem Herzen dienen, dann haben wir Mangel an allem. An geistlicher Kraft und auch an äußerlichem manchmal. Ja? Weil Gott uns züchtigen muss. Und dieses eifersüchtige Verlangen des Geistes geht eben auf dieses ungeteilte Herz. Und dann geht es weiter. Lesen in Vers 7 und das ist Gottes Hilfestellung, wie wir von einem geteilten Herzen wieder zu einem ungeteilten kommen. Jakobus 4, Vers 7 und 8. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Also wenn wir ein geteiltes Herz haben, dann haben wir ein geistliches Problem. Und damit dürfen wir zu dem Herrn Jesus gehen und dürfen ihn bitten, Herr Jesus, zeige mir, was stimmt nicht in meinem Herzen. Wo ist etwas, was dich betrübt und hindert? Und dann wird der Herr uns Dinge zeigen. Und hier haben wir ein paar Punkte, die zu beachten sind, wenn wir so ein geteiltes Herz haben. Das eine ist also, unterwerft euch Gott. Denn oftmals ist dieses geteilte Herz davon abhängig, dass wir uns auflehnen und murren gegen Gottes Führung. Ja? Herr, das ist nicht fair. Damit bin ich nicht einverstanden, was du mit mir da machst. Ja? Ich bin unzufrieden. Und damit lehne ich mich auf, so wie Israel in der Wüste. Ja? Und dann muss ich dahin kommen, dass ich mich der gewaltigen Hand Gottes unterwerfe. Wenn er uns züchtigt, wenn er uns Dinge verweigert, wenn er uns in Schwierigkeiten führt, dann kann nie die Antwort sein, dass ich murre und mich auflehne. Ja? Ich muss mich zuallererst mal drunter beugen. Ich muss sagen, Herr, was hast du mir dazu zu sagen? Wo stimmt es in meinem Herzen nicht? Das ist nicht, dass Gott Unrecht täte. Das tut er nie. Sondern bei mir liegt das Problem. Aber der Herr will mir ja helfen, rauszufinden aus diesem zwiespältigen Herzenszustand. Und dann das andere, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also wenn der Feind mich verleiten will, so wie wir es auch in 2. Mose gelesen haben, mein Herz vergiften will, dann muss ich dem Feind widerstehen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das Schöne ist, dass wir immer auch unsere Verfehlungen, unsere falschen Herzensmotive dem Herrn bekennen dürfen und er vergibt uns. Er will uns zurechtbringen. Er ist nicht unser Gegner, sondern er möchte, dass wir genau zu diesem ungeteilten, hingegebenen Herzenszustand finden. Und dabei will er uns herbeistehen, aber wir müssen uns zu ihm nahen. Und das Erste ist, dass wir sagen müssen, Herr, ich habe Groll, Bitterkeit, Enttäuschung in meinem Herzen zugelassen. Ich habe es zugelassen, dass falsche Ziele mein Herz für dich ein Stück entfremdet haben. Die Dinge müssen klar auf den Tisch, wir müssen unsere Sünde bekennen. Und dann kann der Herr helfen und uns reinigen. Manchmal ist Sünde die Ursache, dass die Kraft Gottes nicht fließen kann und das Segen Gottes nicht fließen kann. Deswegen sagt hier das Wort, reinigt die Hände, ihr Sünder. Ja? Und da müssen wir ganz klar damit umgehen. Die Sünde muss abgelegt werden, in den Tod damit. Sonst kann der Segen Gottes nicht weiter fließen. Und dann sagt die Bibel, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das heißt, weiht euer Herz dem Herrn. Etwas, was geheiligt ist, das gehört ganz Gott. Wenn jemand zum Beispiel im Alten Testament ein Schaf dem Herrn geheiligt hat, dann durfte er das nicht mehr schlachten und selber essen. Ja? Das gehörte Gott. Das war für das Heiligtum bestimmt. Das konnte nur geopfert werden, aber nicht gegessen werden. Ja? Und es war den Leuten ganz klar, das was geheiligt ist, ist unter der Verfügung Gottes, nicht mehr unter meiner eigenen Verfügung. Und wenn unser Herz geheiligt wird, dann ist es unter der Verfügung Gottes, nicht mehr unter unserer eigenen Verfügung. Ja? Und dann sind wir genau in dem Zustand, wo wir von ganzem Herzen für den Herrn da sind und wo er auch seinen ganzen Segen geben kann. Das wollen wir ja, aber wir wollen manchmal nicht den Preis bezahlen. Ja? Das ist das Problem. Aber dazu ermuntert uns der Herr und sagt uns, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Und dann kommen wir an den Punkt, wo der Herr uns geistliche Kraft geben kann. Und diese geistliche Kraft brauchen wir auch in der heutigen Zeit. Wisst ihr, diese alttestamentlichen Vorbilder, Kaleb, den habe ich deswegen genannt, weil wir in einer ganz ähnlichen Situation sind und uns ermutigen lassen dürfen durch das Vorbild Kalebs. Wie gesagt, Kaleb hat in einer Zeit dem Herrn mit strahlender Kraft gedient, wo andere resigniert waren, mutlos wurden, halbherzige Kompromisse geschlossen haben und das Volk Gottes insgesamt auf einem ganz elenden Zustand war. Ja? Die haben versagt auf der ganzen Linie, obwohl eigentlich Gott ihnen so viel geschenkt hat. Und da strahlt Kaleb hervor. Und er ist nicht der Einzige. Ich möchte einfach nur kurz erwähnen, auch noch andere alttestamentliche Vorbilder, die uns in der Gemeinde dienen können als Ermutigung, weil wir haben heute auch einen Zustand, wo in der allgemeinen Christenheit, auch unter den Evangelikalen und eigentlich auch in den bibeltreuen Kreisen viel Resignation, Halbherzigkeit, faule Kompromisse und Mutlosigkeit herrscht. Ja? Und eigentlich kann man sagen, ja, wir sind eigentlich alle auf dem absteigenden Ast. Es wird eigentlich immer nur schlechter. Aber das ist nicht die richtige Herzenshaltung. Ja, sondern der, der wirklich den Herrn sucht und sich dem Herrn ungeteilt zur Verfügung stellt, der kann auch da noch Kraft haben, dem Herrn zu dienen. Und da kann der Herr auch noch Segen wirken, mitten in einer Zeit des Niedergangs. Ich möchte es an ein paar Beispielen nochmal erläutern, die ich auch immer sehr ermutigend finde. Das eine ist Jonathan. Jonathan greift den Vorposten der Philister an. 1. Samuel 14, habe ich erst vor kurzem mal wieder gelesen in meiner fortlaufenden Bibellese. Ja. Bei Saul waren 600 Krieger und haben gezittert vor den Philistern. Und dann kommt einer, Jonathan, mit seinem Waffenträger. Und der kann es nicht ertragen, dass die Philister in dem Land des Herrn hier sich da breit machen. Und er sagt, lasst uns diesen Vorposten der Philister angreifen. Aber er handelt im Glauben. Ja? Er sagt, ich weiß ja nicht, also wenn der Herr das wirklich will, dann wollen wir mal uns da ein Zeichen geben lassen. Ne? Er kennt die Geschichte, die Philister sagen, komm rauf, wir wollen dir mal eine Lektion zeigen. Ja? Und dann geht er im Glauben rauf als Einzelner mit einem einzigen Schwert und er erreicht, der Herr schenkt ihm einen Sieg, der letztlich zu einem Sieg Israels führt. Und diese 600 zitternden Krieger dürfen dann nachher die Philister von uns in die Flucht schlagen. Aber letztlich hat es der Herr getan. Das war so absurd, so kraftlos, ja, so chancenlos, dass da ein Einziger da anfängt, dann Vorposten der Philister zu schlagen. Eigentlich war das militärisch unverantwortlich. Ja. Der hätte vor ein Militärgericht gestellt werden müssen, weil der hat ja die ganze Armee der Philister gegen Israel aufgehetzt mit seinem eigenmächtigen Vorgehen. Ja. Aber er hat im Glauben gehandelt. Er hat mit dem Herrn gehandelt und deswegen hat der Herr einen Sieg geschenkt, der menschlich ausgeschlossen war. Ja. Die ganze Armee der Philister wird geschlagen, weil einer im Glauben vorwärts gegangen ist und Mut und Kraft hatte. Dasselbe bei Goliath, bei David. Ja? Und es war auch wieder so ein Schwacher. Ja? Der Kleinste unter den Söhnen Isais, der die Schafe gehütet hat, weil er nicht tauglich war für den Krieg. Und der kommt und sieht den Goliath und sagt, was ist hier los? Und die ganzen israelitischen Krieger, die haben den Goliath genau mit denselben menschlichen falschen Augen angeguckt, wie die 10 Botschafter, die Riesen im Land Kanaan. Ja? Die haben gesagt, ja, gegen den haben wir keine Chance. Ja, der hat ja einen Spieß, der ist ja viel größer als unserer und der ist ja so ein Krieger. Und die haben gezittert. Und da kommt dieser kleine Junge und sagt, der lehnt sich doch gegen den Herrn auf, der lästert das Heer des Herrn, das kann doch nicht sein. Der wird besiegt. Und das ist ja auch interessant, dann gibt ihm Saul seine Rüstung, ne? Und in der Rüstung hätte er keine Chance gehabt. Ja? Er musste als ein armseliger Hirtenjunge gehen, einfach nur mit 5 Steinen und einer Schleuder. Ja? Und so hat er den Goliath besiegt. Mit dem Schwert hätte er keine Chance gehabt. Ja? Das war einfach, er war in aller Schwachheit, er hat einfach nur auf den Herrn vertraut, er hat die Ehre des Herrn im Sinn gehabt, er ist von ganzem Herzen für den Herrn da gewesen und deswegen hat der Herr ihn so gebrauchen können. Wiederum ein Riesensieg, den nur Gott geschenkt hat, den das Volk Israel in keiner Weise irgendwie selber beteiligt war, die konnten nur noch die Früchte einsammeln, indem sie die Philister weggejagt haben. Ja? Aber dasselbe gibt es auch bei den Frauen und ich möchte auch unsere Schwestern ermutigen. Es gibt Frauen Gottes, die auch in einer Zeit des Niedergangs ganz große Kraft und Mut bewiesen haben. Das eine ist die Deborah, das heißt eine unserer Töchter. Die andere heißt Jael, also Richter 4 und 5 haben da eine ziemliche Rolle gespielt. Ja, und was war mit der Deborah? Das war eine Frau Gottes, die dem Herrn gedient hat in geistlicher Kraft und Mut, wo alle Männer feige waren und gezittert haben. Das ist eine beschämende Lektion. Und der Herr hat eigentlich eine klare Ordnung, dass nämlich die Leitung im Volk Gottes Männern vorbehalten ist und nicht den Frauen. Und auch die Propheten waren im Normalfall Männer. Nicht, weil die Frauen minderwertig wären, sondern weil Gott wollte, dass die Männer als das Haupt führen. Und da waren die Männer so feige und so schwach geworden im Buch der Richter, dass Gott sie beschämt hat und eine Frau als Prophetin und Richterin eingesetzt hat. Ja? Das war zur Beschämung der Männer. Und diese Frau war eigentlich eine Mutter in Israel, das heißt, die war eigentlich völlig damit zufrieden, ihren Platz einzunehmen als Frau. Und Gott hat sie trotzdem dazu berufen, dass sie die Männer ermutigt, ihren Platz einzunehmen. Und das hat sie mit Barak gemacht. Ja, sie hat ihm sagen müssen, jetzt führt den Krieg gegen Sisera. Ja. Und er sagte, ja, aber ich mache es nur, wenn du mitgehst. Ja. Das war Unglaube. Der Herr war doch da. Ja, der Herr wollte den Sieg geben. Aber der Barak war so schwach, dass er sich an einen Menschen klammern musste. Also musste die Deborah mit. Und dann sagt sie, aber zur Strafe wirst du nicht den Sieg bekommen, sondern eine Frau wird den Sisera besiegen. Das war dann die Jael. Ja? Und da wird eigentlich gezeigt, dass auch dort, wo ein allgemeiner Niedergang ist, dass auch die Schwestern, die gläubigen Frauen, eine wichtige Rolle im Volk Gottes spielen. Im Neuen Testament geht es nicht darum, dass sie jetzt anfangen zu predigen und zu leiten. Ja? Das ist im Neuen Testament ausgeschlossen. Aber Frauen haben eine ganz wichtige Rolle, wenn sie dem Herrn dienen und ihre Grenzen einsehen, dass sie auch zur Ermutigung, zum Gebet für die Männer, dass sie ihre Männer freisetzen und auch andere Männer ermutigen, da können sie eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ansonsten ist der Platz im Haus, der heute von den Feministen, auch unter den Christen so gering gemacht wird, der ist ein herrlicher Platz für unsere Schwestern. Ja? Ich denke manchmal dran, die Hannah Wesley, ich glaube, sie hat sie 20 Kinder gehabt oder 14, 15, aber sie hatte ganz viele Kinder und sie hat einfach dem Herrn gedient an ihrem Platz. Ja? Ihr Mann war Prediger, sie war die Frau, sie war zu Hause, aber sie hat das, was sie hat tun dürfen, von ganzem Herzen in geistlicher Kraft getan. Und raus kamen zwei Männer Gottes, die eine ganz gewaltige Rolle im Reich Gottes gespielt haben, nämlich Charles und John Wesley. Ja? Und ich bin überzeugt, vor dem Richterstuhl des Christus wird die Susanna Wesley einen ganz, ganz großen Lohn haben, mit für den Dienst dieser beiden, die auch selber bezeugt haben, dass sie ganz, ganz viel von ihrer Mutter geistlich geprägt wurden und gelernt haben. Ja? Also du kannst Großes für das Reich Gottes tun, indem du im ganz kleinen Bereich deinen Dienst treu tust. Und die Schwestern haben nicht die Aufgabe zu führen. Die Deborah hat diese außerordentliche Aufgabe damit beendet, dass sie ein Loblied gesungen hat, das Führer führten in Israel. Das hat sie gefreut. Ja? Und sie ist dann auch wieder zurückgetreten, wo eben dann Männer wieder bereit waren, ihre Aufgabe eigentlich zu erfüllen. Und die andere Frau Gottes, die ich auch noch erwähnen möchte, die finde ich auch wirklich faszinierend, das ist die Abigail. Ja? Die Abigail, diese geistliche Ehefrau eines völlig ungeistlichen Ehemannes, dem Nabal, der den David sich zum Todfeind gemacht hat, indem er ihn gelästert hat. Und da ist der David dabei, einen Riesenfehler zu begehen. Er kommt ins Fleisch. Ja? Und er sagt, diesen Nabal, der wird nicht mehr lange leben, den mache ich einen Kopf kürzer. Ja? Und will sich menschlich rächen. Und da kommt diese Frau Gottes und kommt auf den Gedanken, dem kriegsbereiten David entgegenzuziehen. Das war ganz schön mutig. Ja? Und sie hat den David ermahnt, aber auf eine wunderbar geistliche Weise. Sie konnte nicht und sie durfte auch nicht von oben kommen, ja? Sondern sie ist von unten gekommen. Ja? Sie hat gesagt, schau mal, du bist doch der Gesalbte des Herrn, du wirst mal König werden. Ja? Aber wenn du jetzt dich selber rächst, dann wirst du die Ehre des Herrn beflecken und wirst etwas tun, was dir nachher leid tut. Ja, sie hat ihn an seine geistliche Berufung erinnert. Die hat er im Moment völlig vergessen. Er hat gesagt, der Mann, der lebt nicht mehr lange. Ja, der war blutrünstig geworden. Und dann erinnert sie ihn an die geistliche Berufung und auf eine ganz feine Weise ermahnt sie ihn und bringt ihn zurecht. Ja? Sie hat ihre Stellung als Frau absolut bewahrt. Aber sie war in dem Moment die den geistlichen Durchblick hatte und er hat keinen Durchblick mehr gehabt. Und sie hat ihm gedient, geholfen. Und mich wundert es gar nicht, dass David nachher sie als Ehefrau nimmt. Ja? Mich wundert es, was er sonst noch an Ehefrauen genommen hat. Das war auch nicht aus Gott, das war aus dem Fleisch. Ja? Aber das war eine geistliche Frau. Wisst ihr, und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Dienst, dass unsere Schwestern ihre Männer ermutigen und für sie beten und ihnen helfen, ihren Platz einzunehmen. Und da werden sie absolut den Lohn dafür mit einnehmen. Ja? Und manche Schwester wird vielleicht mehr Lohn haben als ihr Mann am Ende. Ja? Aber in dem Moment, wo der Satan die Frauen verleiten kann, ihren Platz zu verlassen und zu predigen und zu leiten, da ist der ganze Lohn dahin, der Segen ist dahin und Gott muss widerstehen und Gericht üben. Das kann nie der Weg sein. Ja? Und deswegen, auch Frauen haben diesen Weg erkannt, von ganzem Herzen dem Herrn zu dienen und in geistlicher Kraft mitzuwirken an der Erbauung des Volkes Gottes. Und das können sie auch heute noch. Spielt eine ganz wichtige Rolle, gerade dann, wenn sie ihren Platz, die biblischen Grenzen, einnehmen, annehmen und geistlich ausfüllen. Dann ist der Segen groß. Ja? Also das heißt, wir können von diesen alttestamentlichen Vorbildern wirklich jede Menge lernen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir verstehen, diese Menschen Gottes, die so kraftvoll dem Herrn gedient haben, das waren keine Übermenschen. Das Gotteswort legt da ganz viel Wert drauf, sie auch in ihren Schwachheiten zu zeigen, in ihren Begrenztheiten zu zeigen. Ja? Sondern das waren schwache Leute, die von ganzem Herzen einem allmächtigen, starken Gott vertraut haben. Und das ist das, was uns auch ermutigen darf. Ich möchte mal lesen, was in 1. Korinther 1 dazu steht. Da finden wir die Wege Gottes. Was hat Gott erwählt? Was will Gott gebrauchen? Vielleicht lesen wir mal gerade ab Vers 25, 1. Korinther 1. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er das zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Ja? Das ist doch herrlich. Also wenn Gott das Schwache und Unedle erwählt hat, dann kann er auch mit mir was anfangen. Dann brauchen wir nicht zu sagen, ja, das ist ja so ein Supermensch oder der hat eine Bibelschulausbildung gemacht oder der ist so beredt und der ist so belesen und dies und jenes. Sondern Gott freut sich daran, genau die zu gebrauchen, die eigentlich gar nichts haben. Die nichts sind und nichts haben. Ja? Dem Apostel Paulus sagt der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Ja? Wo wir schwach sind, kann Gott uns mächtig gebrauchen, wenn wir nur ihm vertrauen und uns ihm zur Verfügung stellen. Wenn wir selber stark sein wollen, dann muss Gott uns beiseite setzen und züchtigen. Ja? Dann stehen wir uns selber im Weg. Aber genau diese schwachen Werkzeuge, an denen wird klar, was ist die Quelle der Kraft, nämlich Christus in uns. Nicht wir, sondern der Herr ist die Quelle des Segens, der Kraft, der Weisheit. All das ist Christus uns geworden. Gott hat uns Christus gemacht zur Weisheit und zur Erkenntnis und zur Erlösung und zur Errettung und zur Kraft. Und das ist so wichtig, dass wir in aller Einfalt und Einfachheit im Bewusstsein unserer Schwachheit uns dem Herrn ungeteilt zur Verfügung stellen. 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15, vielleicht noch als ein da heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und der ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und wenn wir diese Herzenshaltung haben, uns dem Herrn einfach in aller Schwachheit zur Verfügung stellen, dann kann der Herr heute noch uns gebrauchen. Als ganz einfache Männer und Frauen, die aber dem Herrn von Herzen dienen wollen. Und dann kann Gott aus Schwachheit zur Kraft führen. Und er kann auch durch geringe Anfänge Segen bewirken. Ja? Ich finde es so schön, dass der Herr gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Da sind keine 200 nötig und 300 und auch kein Gemeindehaus und kein Pastor. Im Gegenteil, solche Sachen können geradezu ein Hindernis sein unter Umständen für Gottes Wirken. Ja? Gott wirkt gerne mit dem, was nichts ist, was schwach ist. Ja? Und deswegen dürfen wir auch wirklich im Vertrauen auf den Herrn uns ihm zur Verfügung stellen und so wie Kaleb von ganzem Herzen dem Herrn dienen, dem Herrn vertrauen und uns gebrauchen lassen. Er hat für jeden von uns vorbereitete Werke. Wenn wir in dem Platz, wo der Herr uns hingestellt hat, einfach mit den Möglichkeiten, die der Herr uns gibt, mit einem offenen Herzen dienen, dann wird Gott Frucht bringen. Und dann wird Gott seine Gemeinde bauen und Menschen wirklich auch zum Glauben führen und Menschen weiterführen, so wie es ihm gefällt, wie es ihn ehrt. Und das ist das, was wir, denke ich, aus Kaleb lernen dürfen und auch lernen sollten. Ich möchte zum Abschluss noch ein Wort der Ermutigung mitgeben aus dem 1. Korinther 15, was mich auch immer wieder anspornt. Das Kapitel der Auferstehung, wo geschildert wird, wie der Herr Jesus durch seine Auferstehung den Satan und die Welt und die Sünde besiegt hat und einen herrlichen Sieg für uns erworben hat. Und da heißt es dann in Vers 57 und 58, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja? Wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, dann dürfen wir wissen, der Herr segnet diesen Dienst und gebraucht ihn, ob es wenig oder viel ist, was wir ihm geben können. Er wird daraus etwas machen zu seiner Ehre. Und deshalb dürfen wir in diesem Dienst für den Herrn nicht nachlassen. Wir dürfen mit immer wieder neuer Kraft ihm dienen, die Lasten des Dienstes auf uns nehmen. Dieses Werk wird nicht vergeblich sein im Herrn. Amen.